Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Eine Soziologie, die jetzt von Praktikern keine Kritik empfängt, ist keine gute Soziologie. Das Einzige, was Bielefeld von Johns Hopkins und von Oxford unterscheidet, ist, dass nicht so viel Lametta dabei ist. Man denkt immer, Komplexität entsteht durch extrem viele Regeln. Aber das ist falsch. Komplexität entsteht dadurch, dass es extrem wenig Regeln gibt, weil dann plötzlich extrem viel möglich ist.
Das ist der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast der Soziologe Stefan Kühl. Stefan Kühl ist Professor an der Universität Bielefeld im Bereich Organisationssoziologie und berät Unternehmen, Verwaltungen, Ministerien und Universitäten besonders in Fragen der Strategie und Organisationsentwicklung. Sein Buch Organisationslehre, eine sehr kurze Einführung, gehört zum Standardwerk in seinem Fach. Und zusammen mit Andreas Hermwill führt er den überaus erfolgreichen Podcast Der ganz formale Wahnsinn. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Stefan Kühl.
Ja, freut mich. Hallo.
Zu mir, mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich führe den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Und mit diesem Podcast wollen wir Menschen nach vorne bringen, die etwas bewirken. Herr Professor Kühl, Sie sind Soziologe. Wo lag denn der Reiz, dieses Fach genau zu Ihrem Fach zu machen?
Ja, gute Frage. Vermutlich Interesse daran zu begreifen, wie Gesellschaft funktioniert. Also sich anzuschauen, was sind die Mechanismen, nach denen Gesellschaften funktionieren, aber auch Teile davon. Also wie funktioniert eine Organisation, wie funktioniert eine Protestbewegung, was treibt die an, weswegen beginnt die, weswegen hört die auf, wie funktionieren Familien, was sind die Logiken von Freundeskreisen. Ich glaube, das war so das primäre treibende Interesse daran, zu sagen, ich mache Soziologie.
Haben Sie von klein auf Menschen immer schon beobachtet?
Ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob das Menschen gewesen sind, sondern eher vermutlich ein Interesse daran, wie so bestimmte soziale Gebilde funktionieren. Also gar nicht so sehr der einzelne Mensch, sondern wenn ich mich zurückerinnere, wie funktioniert eigentlich eine Schule? Was ist das eigentlich? Welche Rationalitäten haben Lehrer und was treiben Schüler darin? Das sind, glaube ich, eher so diese ersten Kontakte mit Organisationen gewesen, die mich neugierig gemacht haben zu gucken, was läuft da eigentlich ab? Und es ist gar nicht so sehr das Interesse daran gewesen, wie funktioniert jetzt irgendwie der Hans oder die Andrea, sondern eher ein Interesse daran, was sind das für Bedingungen, in denen sich diese Menschen bewegen.
Sind Sie gerne in die Schule gegangen? In diese Organisation?
Ja, ich würde eher tendenziell zunehmend Nein dazu sagen. Der Punkt, der mich eigentlich immer noch fasziniert, ist, wie es den Schulen gelingt, den Schülern innerhalb von doch relativ kurzer Zeit das Interesse am Lernen abzugewöhnen. Und das ist sicherlich auch eine Faszination, die ich bei mir, aber auch bei unseren Kindern festgestellt habe, dass wenn Kinder klein sind, und da würde ich auch sagen, das war bei mir ähnlich, erstmal eine unglaubliche Neugierde dafür da ist, wie funktioniert eigentlich die Welt und wie funktionieren bestimmte physikalische Prozesse, wie funktionieren bestimmte biologische Prozesse, was ist Literatur? Und dann scheint es irgendwie Schulen generell ziemlich gut zu gelingen, dieses Interesse am Lernen den Schülern abzugewöhnen. Und ich muss sagen, dass spätestens in der Zeit, in der ich im Gymnasium gewesen bin, ich zunehmend das Gefühl hatte, dass das, was mich umtreibt, in der Schule eigentlich keinen Platz hat.
Gab es dafür einen besonderen Auslöser?
Naja, ich glaube, es wird einfach sehr viel falsch gemacht in Schulen. Wenn ich mich zurückerinnere, der Versuch, Lernen in 45-Minuten-Rhythmen zu packen, zerstört eigentlich jede Form von Lernen. Oder wenn man sich anguckt, die relativ früh einsetzende Benotung von Leistung. In meiner Erfahrung ist es so gewesen, dass sich irgendwann die Verhältnisse zum Lernen völlig umgedreht hat. Also man hat nicht mehr gelernt, weil einem die Inhalte interessieren, sondern ich habe irgendwann gelernt, weil es darauf ankam, bestimmte Noten zu bekommen. Und das ist eigentlich die sicherste Methode, mit der man das Interesse am Lernen verhindern kann, sodass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt an meine Lehrer zurückdenke, an meine guten Lehrer zurückdenke, dann ist es denen gelungen, trotz dieser sehr schwierigen Rahmenbedingungen sowas wie Neugierde an bestimmten Fächern noch aufrechtzuerhalten. Also eigentlich gegen das gerichtet, wie die Schule insgesamt strukturiert ist. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich zwar die Neugierde behalten habe, aber eigentlich für die Neugierde in der Schule keinen systematischen Platz gefunden habe, außer halt in bestimmten Fächern wie Geschichte oder Erdkunde, wo ich das Gefühl hatte, dass das, was ich mache, in irgendeiner Form auch inhaltlich interessant ist und nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Abarbeitens von irgendwelchen Lehrplänen eine Rolle spielt.
Das interessiert mich nochmal, weil gerade die Neugierde ein spannendes Thema ist, um sich selbst und andere ja zu entwickeln. Was haben diese Lehrer denn nur für Sie so gemacht? Wo hat es Sie berührt, dass Sie gesagt haben, da ist meine Neugierde erhalten geblieben?
Ich vermute, dass Ihnen das gelungen ist, sich von Lehrplänen zu entkoppeln. Also die Lehrer, die ich als gut empfunden habe, sind diejenigen gewesen, die ein eigenes starkes Interesse an ihrem Fach gehabt haben und gemerkt haben, dass sich bestimmte Diskussionen oder bestimmte Interessen in eine Richtung entwickelt haben, in die sie auch gerne selbst gehen und denken würden. Und wenn das gelingt und das gemacht wird, dann hatte ich das Gefühl, ja, es geht eigentlich jetzt nicht mehr darum, was abzuhaken, sondern es geht darum, bestimmte Punkte, bestimmte Fragen zu klären. Also dann wurde halt hart darüber diskutiert, wie das zur russischen Revolution gekommen ist. Oder es war eine interessante Frage, welche Effekte Staudämme auf die Natur haben. Und man hatte nicht das Gefühl, das wird jetzt gemacht, weil der Lehrplan das vorsieht, sondern weil der Lehrer oder die Lehrerin selbst ein Interesse daran hat, diese Fragen zu bearbeiten. Und das sind für mich die Punkte gewesen, wo ich ja ganz genau gesehen habe, packt mich das oder packt mich's nicht? Gehe ich danach in die Stadtbibliothek bei uns im Ort und suche mir ein Buch raus, um nachzulesen, was da gelaufen ist? Oder denke ich mir, ach du meine Güte, jetzt muss ich noch nach Hause gehen und meine Schulaufgaben in Deutsch machen und irgendeine Gedichtsinterpretation schreiben, weil das entsprechend vorgesehen ist?
Als Professor haben Sie ja einen Lehrauftrag und begleiten Studenten bei ihrer Ausbildung und Entwicklung. Was für Methoden oder Ideen setzen Sie denn ein, um diese Neugier bei Ihren Studierenden am Leben zu halten?
Ja, wir sind ja an den Universitäten durch die Bologna-Reform in eine ungünstige Situation gekommen, weil lange Zeit, also gerade an der Universität Bielefeld, ist ein sehr freies Studium gewesen. Ist völlig ohne Benotung, mit extrem hohen Wahlmöglichkeiten von Studierenden. Und der Effekt, den die Bologna-Reform vor 20 Jahren gehabt hat, ist eine doch extreme Verschulung in den meisten Studiengängen. Und es ist faktisch unmöglich oder extrem schwierig, Studiengänge aufzubauen, die nicht in irgendeiner Form in diese Bologna-Taktung von Modulen, benoteten Prüfungsleistungen permanent während des Studiums reinkommen. Das heißt, was ich im Moment versuche in Bielefeld, ist letztlich so Freiheitszonen zu schaffen, wo es im Prinzip darum geht, Studierende bei ihren Interessen zu packen. Und ein Trick besteht sicherlich darin, Studierenden Wahlmöglichkeiten zu geben. Also sie möglichst wenig dazu zu zwingen, bestimmte Leistungen erbringen zu müssen, sondern zu sagen, ihr könnt euch aussuchen, wofür interessiert ihr euch? Wollt ihr euch mit Gendersoziologie auseinandersetzen oder mit Wirtschaftssoziologie oder mit Organisationssoziologie oder mit politischer Soziologie? Weil alleine diese Wahlmöglichkeit den Studierenden ermöglicht zu schauen, wo sie am besten zurechtkommen. Und das Zweite ist, sie können sich die Lehrenden aussuchen, bei denen sie studieren wollen. Das heißt, den großen Vorteil, den wir bei uns sicherlich haben, ist, dass die Studierenden bei uns aussuchen können, was sie machen wollen und dann sich natürlich sehr stark an Personen binden. Und wir haben es halt aus meiner Sicht sinnvollerweise geschafft, dass Studierende bei uns, anders als bei vielen anderen Universitäten, über sehr langen Zeitraum bei einem einzelnen Professor oder bei einer einzelnen Professorin studieren können. Das heißt, ich habe Studierende über 6, 7 Semester, die ich nachher am Ende sehr gut einschätzen kann. Ja, und dann sicherlich ein anderes Instrument ist, dass ich an dieses alte Ideal glaube, man forscht zusammen mit Studierenden. Das heißt, ich mache in der Lehre, abgesehen von den Einführungsveranstaltungen, nur die Themen, die mich selbst im Moment interessieren. Nur Themen, wo ich selbst noch keine Antwort drauf habe und versuche das gemeinsam mit Studierenden zu entwickeln. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also weil in dem Moment, wo man selbst Freude an dem Thema hat, selbst neugierig ist, funktioniert es auch in der Lehre relativ gut.
Das klingt toll. Jetzt hatten wir Pandemie 2 Jahre. Studierende konnten gar nicht mehr im Raum der Universität zusammentreffen. Es gab wenig zufällige Begegnungen. Der Zufall, wie Sie sagen, ist ja auch ein großes Moment. Ich habe dazu was von Ihnen gelesen, um genau Neugier, Wissbegier, Forschen, Fragen miteinander zu diskutieren, voranzutreiben. Wie haben Sie die letzten 2 Jahre bei den Studierenden, bei Ihren Studierenden an der Universität erlebt? Und wie kann das gelingen in Zeiten, in denen Menschen, die Interesse haben, gemeinsam zu sprechen, nur digital zusammenkommen können, genau diese Wissbegier, Neugier, Motivation an der Forschungsfrage aufrechtzuerhalten?
Ja, also ich gehöre nicht zu denjenigen, die die letzten 2,5 Jahre so empfunden haben, dass massiv gelitten worden ist. Also meine Erfahrung gerade mit der digitalen Lehre ist, dass man relativ viel auch machen kann und relativ viel auch von dem machen kann, was man in Seminaren, in Präsenzseminaren machen kann. Also meine Erfahrung, auch über 4 Stunden Studierende im digitalen Raum zusammenzuführen, sind eigentlich extrem positiv. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, also man muss dafür sorgen, dass die Kameras angeschaltet sind, also dass es eine Präsenz im Raum gibt, und man muss dafür sorgen, dass man wechselt, stärker wechselt als sonst zwischen Plenaren und Kleingruppenphasen. Aber ansonsten liegen da auch enorme Möglichkeiten drin. Also wir haben zum Beispiel viel, viel besser externe Experten, deren Texte wir gelesen haben, dazu ziehen können. Das heißt, also ein Format, was ich vorher nicht in der gleichen Art und Weise machen konnte, nämlich Texte mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, war plötzlich möglich, weil wir sie dazu schalten konnten. Wir konnten gemeinsame Erhebungen durchführen. Also wir haben mit einer Studiengruppe komplett Unternehmen beforscht, weil wir jetzt nicht mehr dahin fahren mussten, für was wir denn notgedrungen Fahrtkosten dann irgendwie auftreiben mussten, um das alles finanziert zu bekommen, sondern wir haben die Expertinnen und Experten in den Unternehmen dann einfach direkt über die virtuellen Medien kontaktiert und darüber dann die Gespräche geführt. Das heißt, wir haben plötzlich andere Kontaktmöglichkeiten gehabt, die wir vorher nicht gehabt haben. Deswegen sind meine Erfahrungen der letzten 2, 2,5 Jahre gar nicht so negativ. Was sicherlich stimmt, und das war auch der Anlass für diesen Text über Zufall, ist, dass selbst wenn wir in den Seminaren selbst genau diese Möglichkeiten des Austausches fast so gut wie in Präsenzseminaren produziert bekommen, heißt es ja nicht, dass wir außerhalb der Seminare diese gleiche Form von freien Diskussionen hatten. Und das ist sicherlich das, was verloren gegangen ist, diese Möglichkeit, sich danach einfach mal spontan auszutauschen oder mal einen Student oder eine Studentin zu fragen, wie geht's denn eigentlich genau oder was treibt dich im Moment gerade um oder worüber arbeitest du gerade? Dieser Raum ist verloren gegangen, nicht nur zwischen Lehrenden und Studierenden, sondern eben auch zwischen Studierenden untereinander oder zwischen Lehrenden untereinander. Und das ist sicherlich schön, dass das wieder stärker möglich ist. Aber ich hoffe auch, dass Teil dieser Ideen, die wir jetzt in der virtuellen Lehre entwickelt haben, dass wir die jetzt auch unter Post-Corona-Bedingungen fortführen können. Also ich würde es eher als auch einen eigenen Lernprozess bezeichnen, der in den letzten 2,5 Jahren stattgefunden hat.
Mhm. Bevor Sie an die Universität Bielefeld gegangen sind, haben Sie ja viele wissenschaftliche Stationen durchlaufen und auch weltweit. Sie waren lange Zeit auch in den USA, in Frankreich, in England. Haben Sie dort andere Erfahrungen in den Universitäten gemacht? Wird dort anders gelehrt, Neugier und Wissbegier geweckt?
Also ich muss sagen, ich habe ja selbst an der Uni Bielefeld angefangen zu studieren, Soziologie und Geschichte. Und meine Erfahrung ist, es hat, als ich studiert habe in den 90er Jahren, späten 80er Jahren, sicherlich in Geschichte und in Soziologie keine bessere deutsche Universität gegeben. Einfach deswegen, weil das Angebot hervorragend gewesen ist, hervorragende Leute, hervorragende Lehrende da gewesen sind und gleichzeitig die Studiengänge damals sehr freiheitlich gewesen sind. Und die Arbeitsbedingungen, auch die Zahlenverhältnisse hervorragend gewesen sind. Und für mich war das eher überraschend. Ich habe Johns Hopkins studiert, in Oxford studiert. Da habe ich gedacht, das Einzige, was Bielefeld von Johns Hopkins und von Oxford unterscheidet, ist, dass nicht so viel Lametta dabei ist. Also man hat halt nicht diesen Habitus, den die Elite-Universitäten in Großbritannien oder den USA haben. Den Studenten wird nicht so viel heiße Luft in den Hintern gepustet. Aber ansonsten von den Studienbedingungen und von der Qualität der Lehre und von der Qualität der Wissenschaftler habe ich keine große Differenz gesehen, beziehungsweise eher das Gefühl gehabt, dass Bielefeld da damals sehr weit vorne gestanden hat. Aber eben als neu gegründete Universität das nach außen nicht so dargestellt hat. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, klar, diese Erfahrungen im Ausland sind interessant, weil man einfach ein Gespür dafür bekommt, dass Universitäten ganz anders strukturiert sein können. Also sicherlich jetzt im Master und im Post, also im Promotionsbereich in Oxford und in Hopkins in Baltimore sehr ähnlich freiheitlich wie in Bielefeld. Aber zum Beispiel für mich eine interessante Erfahrung in Frankreich, wie extrem stark verschult auch in späteren Studienphasen da das Studium noch gewesen ist. Also eine richtig große Umstellung, plötzlich festzustellen, dass die Studierenden da sitzen und 20 Seiten in 2 Stunden einfach nur mitschreiben und danach in der Lage sind, das in irgendwelchen Klausuren zu reproduzieren. Das war ich einfach überhaupt nicht gewohnt und musste erstmal danach feststellen, wie dankbar ich eigentlich dafür sein konnte, unter ganz anderen Bedingungen studiert zu haben. Eben nicht Abfragen von Wissen, Klausuren, sondern eben letztlich jede Leistung, die ich erbringen musste, immer auch eine eigene Leistung im Denken und im Produzieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich gewesen und weiß ich im Nachhinein eben noch zu schätzen, dass jedenfalls an den Universitäten außerhalb der in Frankreich, wo ich gewesen bin, dass das möglich gewesen ist.
Mit ein paar Klischees denke ich an Oxford, Johns Hopkins Universität. Sie haben selber den Begriff Elite-Universität genutzt. Jetzt nochmal doch die Frage persönlich reingeguckt in die Studentenschaft. Unterscheidet sich diese in Oxford, Johns Hopkins, Universitäten, wo zum einen die Lehre und Forschung sehr stark ist aus England, aber immer Universität Oxford ja quasi mit so einem etwas klassengesellschaftlichen Dünkel behaftet ist, in Amerika große Studienkredite vielleicht aufgenommen werden oder die Sportleistung zählt, um an solche Ivy Leagues zu gehen?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist eine starke Differenz zwischen den Colleges, also den frühen Phasen und den Phasen Master, PhD. Und ich bin ja relativ spät, also ich bin in Master- bzw. PhD-Programmen gewesen. Da spielt der finanzielle Hintergrund nicht mehr so eine ganz wichtige Rolle. Und ich würde das Prinzip von Oxford und von Hopkins in Baltimore so beschreiben, dass ihnen in dieser späten Studienphase vorrangig darauf angekommen ist, exzellente Nachwuchswissenschaftler zu rekrutieren. Also die war gar nicht so sehr auf der Ebene der Exzellenz der Wissenschaftler, sondern in der Fähigkeit, aufgrund von hochselektiven Auswahlprozessen sehr interessante Leute zu holen, die da studiert haben in den späteren Phasen. Und das ist sicherlich in Bielefeld in der späteren Phase auch gelungen, also jedenfalls in Geschichtswissenschaft und Soziologie, Studierende aus anderen Universitäten zu gewinnen, weil man eben ein gutes Angebot machen konnte, aber natürlich nicht in der gleichen Art und Weise, wie das Baltimore und Oxford machen konnte. Von daher, also würde ich die Beschreibung schon sagen, klar, es ist in gewisser Art und Weise ein elitäre Verhältnisse gewesen. Und klar, der Kontrast ist natürlich sowohl in Baltimore als auch in Oxford offensichtlich. Also Oxford hat halt eine starke Arbeiterklasse, die aber mehr oder minder parallel, in der Parallelwelt zu diesen Colleges existiert. Und in Baltimore, das ist eine der ärmsten Städte mit einer sehr hohen afroamerikanischen Bevölkerung. Und man hat mitten in dieser Stadt halt eine Universität, die durch Sicherheitsdienste beschützt wird, wo halt ungefähr 80% Weiße gewesen sind damals. Jetzt hat sich ein bisschen geändert, aber eher in Richtung asiatische Studierende. Sodass da natürlich enorme Kontraste auch sind. Also die Universität ist an der Stelle ein echter Fremdkörper in der Stadt gewesen. Und das ist sicherlich auch eine Differenz zu Bielefeld, wo man sagen kann, das passt irgendwo von der Bevölkerung. Das fällt nicht besonders auf. Da gibt es keine großen Klassengegensätze, die man zum Beispiel in England oder vielleicht auch noch teilweise in den USA beobachten kann.
Haben Sie aus diesen Erfahrungen Inspiration für Ihre Forschung genommen?
Naja, ich bin gehöre ja zu einer Tradition von Soziologen, die sehr wohl erkennen, dass es soziale Ungleichheit gibt, aber nicht soziale Ungleichheit zur zum Ausgangspunkt ihrer eigenen Analysen machen. Also ich bin kein Klassentheoretiker, sondern als Systemtheoretiker sind wir erstmal daran interessiert, festzustellen, wie verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche funktionieren. Was ist die Logik von Politik? Was ist die Logik von Wirtschaft? Was ist die Logik von Wissenschaft? Was ist die Logik von Religion? Und das, was uns an der Stelle eben interessiert, sind die ist die Aussage, dass eben diese Aufsplittung in gesellschaftliche Teilbereiche einhergeht mit einer verschärften sozialen Ungleichheit. Also wir haben es auf der einen Seite mit sozialen Ungleichheiten zu tun, aber diese sozialen Ungleichheiten bestimmen nicht mehr die Art und Weise, wie Gesellschaft funktioniert, primär. Also wir haben kein Klassenbewusstsein mehr. Also wir laufen in Deutschland nicht mehr rum und haben ein Klassenbewusstsein als Arbeiter oder als Kapitalist oder als Mittelschichtsbürger. Also dieses Klassenbewusstsein ist in der Zwischenzeit doch sehr, sehr weitgehend aufgeweicht und ist ersetzt worden durch andere Logiken, durch andere Rationalitäten. Und deswegen war ich da immer interessierter Beobachter, ohne dass es aber unmittelbar Ausgang in meinen Forschungen gefunden hat.
In der Universität leiten Sie ja auch einen Lehrstuhl. Und wie ist es denn, Chef zu sein in einer Organisation?
Insofern eine fiese Frage, als dass ich Wissenschaftler geworden bin, weil ich selbst nie Chef werden wollte. Und die Tragik ist, dass es sich irgendwann nicht mehr vermeiden lässt. Also man kann sich zwar hinstellen und sagen, ich möchte keine Sekretärin haben, ich möchte keine Mitarbeiter haben. Und selbst in Bielefeld, wo man sagen kann, dass es keine Ordinarialuniversität ist, mit großen Lehrstühlen, mit riesigen Stäben und sich der Professor noch von den Mitarbeitern die Aktentasche in die Vorlesung tragen lässt, das sind wir nicht. Aber selbst da ist es mir nicht gelungen, komplett auf Mitarbeiter zu verzichten. Und ich habe zwar immer noch das Ziel, man hat ja Ziele im Leben, also ich würde ganz gerne meine eine Mitarbeiterstelle noch loswerden, die ich habe. Und solange mir das nicht gelingt, muss ich mich wohl oder übel damit abfinden, auch Chef zu sein. Und die Situation, die entsteht, ist, dass vermutlich die schlechtesten Chefs diejenigen sind, die nicht Chef sein wollen, weil sie dann eigentlich anfangen, in Widersprüchlichkeiten zu kommunizieren. Sie müssen Anweisungen geben, weil das in ihrer Rolle eigentlich drinsteckt. Und gleichzeitig kommunizieren sie in der Art und Weise, wie sie reden, mit, dass sie eigentlich ungern gerade Anweisungen geben. Und ich habe das selbst beobachtet bei Kolleginnen und Kollegen, die aus so einer Post-68er, Post-Studentenbewegung-Generation kommen, dass das häufig die unangenehmsten Chefs gewesen sind. Also sie wollten eigentlich nicht Chef sein, sondern einen egalitären wissenschaftlichen Diskurs haben. Und gleichzeitig sind sie aber nicht aus dieser Rolle rausgekommen, weil sie halt irgendwie 10 Mitarbeiterinnen in irgendeiner Form führen mussten. Und ich versuche das wenigstens dadurch in den Griff zu bekommen, dass ich das zu Beginn, wenn ich eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter auf dieser einen Stelle dann beschäftige, dass ich das versuche, möglichst klar zu kommunizieren und dann deutlich mache, dass für mich die Idealvorstellung eine Situation des sehr sporadischen Kontaktes ist. Also ich begreife meine Mitarbeiterstelle eher als eine Stipendienstelle und erwarte in keiner Art und Weise, dass mir in irgendeiner Art und Weise zugearbeitet wird. Also meine Mitarbeiter müssen nichts für mich machen. Und dadurch geht das, glaube ich. Also ob das jetzt ein gutes Modell ist oder nicht, müssen Sie die fragen. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich Freude daran hätte, Chef zu sein. Es kann sein, dass es sich noch entwickelt. Also ich merke, dass ich zunehmend Fähigkeiten entwickle, die es mir auch ermöglichen würde, so eine Chefrolle auszuführen. Dann würde ich die, glaube ich, ungerne in der Wissenschaft ausleben, sondern dann würde ich entweder in die Politik oder in die Wirtschaft gehen, wo vermutlich der Hebel, um was zu bewirken, größer ist als jetzt in der Wissenschaft.
Sie haben einige Bücher über Organisationen geschrieben. Als Soziologe provozieren Sie auch gerne. Einen Titel möchte ich kurz nennen: Wenn Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchie. Jetzt weg von der Universität, rein in das Unternehmen, in die politische Organisation. Wenn Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchie. Wo liegen denn da die Tücken in der flachen Hierarchie? Wieso regieren die Affen den Zoo?
Naja, das, also wenn sie es nicht weiter sagen, was jetzt wiederum paradox ist in einem Podcast, dieses Buch, Wenn die Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchien, ist meine Diplomarbeit an der Universität Bielefeld gewesen, die ich vor 25 Jahren geschrieben habe, die jetzt aber in immer wieder neuen Auflagen erscheint. Und der Ausgangspunkt ist damals gewesen, dass es in den frühen 80er Jahren eine große Euphorie für neue Organisationsformen gegeben hat. Also da in der Wirtschaft war halt die Vorstellung, wir müssen stärker dezentralisieren, wir müssen unsere Hierarchien abbauen, wir müssen Formalisierung zurücktreiben. Und ich die Aufgabe der Soziologie darin gesehen habe, zu sagen, naja, schauen wir uns doch mal an, was würde denn passieren in dem Moment, wo man das am konsequentesten umsetzt? Also was passiert in den Organisationen, die wir als Vorreiter in Bezug auf Enthierarchisierung, Dezentralisierung, Entformalisierung sehen? Und was denn aufgefallen ist, ist, naja, erstmal eine Rücknahme von Hierarchie führt dazu, dass die Machtkämpfe zunehmen. Also erstmal eine überraschende Aussage, aber man kann das in Parteien beobachten. Parteien haben eine extrem flache Hierarchie und dadurch sind aber die mikropolitischen Kämpfe extrem ausgeprägt, weil die Hierarchie nicht diese Machtkämpfe regulieren kann. Weiteres Problem ist die Komplexität, die enorm explodiert. Man denkt immer, Komplexität entsteht durch extrem viele Regeln, aber das ist falsch. Komplexität entsteht dadurch, dass es extrem wenig Regeln gibt, weil dann plötzlich extrem viel möglich ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt sind, da irgendwie eine Struktur reinzubekommen. Und eine weitere Schwierigkeit bei so einer konsequenten Dezentralisierung ist, dass jede dezentrale Einheit ihre eigenen Identitäten entwickelt. Also man hat eine eigene Rationalität als Profit Center in dem Bereich, die nur noch sehr, sehr begrenzt abgestimmt ist mit den anderen Profit Centern, die existieren. Das heißt, man hat es dann plötzlich mit einer Vielfalt von neuen Problemen zu tun, die einen überraschen, wenn man zu euphorisch jetzt für neue Organisationsform, heute würde man, glaube ich, New Work sagen, dafür stehen. Und ich habe immer die Aufgabe der Soziologie, der Organisationssoziologie darin gesehen, dieser naiven Euphorie realitätsnähere Beschreibung von Organisationen entgegenzusetzen.
Gerade mit diesem New Work, agilen Arbeiten, dahinter steckt doch eine sehr große aktuelle Diskussion ja auch noch, weil viele Unternehmen, Betriebe organisieren sich in die Richtung hin. Da gibt es ein großes Beraterfeld. Ich nehme an, Ihnen schlägt auch Kritik entgegen, wenn Sie diese Thesen nach vorne bringen.
Naja, eine Soziologie, die jetzt von Praktikern keine Kritik empfängt, ist keine gute Soziologie. Das ist quasi für uns als Soziologen ein Qualitätskriterium, weil wir in gewisser Art und Weise respektlose Fremdbeschreibung von sozialen Phänomenen anfertigen. Also anders als jetzt die Betriebswirtschaftslehre oder die Pädagogik oder vielleicht auch die Kommunikationswissenschaft, wenn man das jetzt so ganz stark karikaturell darstellt, dann interessiert uns erstmal als Organisationssoziologen nicht irgendeine Form von Optimierung. Also wir haben nicht den gleichen normativen Zugang wie eher anwendungsorientierte Wissenschaften, sondern fertigen Beschreibungen, Fremdbeschreibungen an. Und diese Fremdbeschreibungen sind häufig für diejenigen, die beschrieben werden, nur begrenzt akzeptierbar. Und das ist aber auch gut so. Das soll auch genau so sein. Also wenn, ein Beispiel zu bringen, es gibt so eine klassische marxistische Beschreibung von Religion ist das Opium fürs Volk. Wenn man jetzt so eine Beschreibung im Zusammenhang einer Diskussion mit Kirchenangehörigen bringt, dann ist das nicht so, dass sie sich hinstellen und sagen, ach ja, das wusste ich ja bisher noch nicht. Das ist ja interessant, dass sie mir das jetzt so sagen. Sondern dann ist erstmal Widerspruch und Irritation da. Aber genau diese Diskrepanz bietet natürlich auch die Lernmöglichkeit und bietet in gewisser Art und Weise den Mehrwert, den wir als Soziologen in dieser Diskussion leisten können. Und das Schlimmste, was einer Wissenschaft passieren kann, und das ist in gewisser Art und Weise die Gefahr, die man in der Betriebswirtschaftslehre, vielleicht auch in der Pädagogik hat, ist, dass man letztlich nichts anderes macht als semantisch elaborierter, das nochmal zu sagen, was die Praktiker auch sagen. Das heißt, wir brauchen Beschreibungsformen, die anders sind. Ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn es Widerspruch gibt, weil das dann die Möglichkeit ist, quasi in eine Auseinandersetzung zu treten und einen Klärungsprozess laufen zu lassen.
Kritik können Sie dann gut annehmen?
Naja, also wir Systemtheoretiker haben alle ein Problem, das besteht in einer Deformation professionell, die man als Arroganz bezeichnen kann. Also die Systemtheorie ist als Theoriegebäude so elaboriert und so ausgearbeitet und betrifft alle Aspekte der Gesellschaft und ermöglicht letztlich sowohl zu anderen Theorien als auch zu allen gesellschaftlichen Fragen irgendwie eine Position einzunehmen, dass die Gefahr ist, sich hinzustellen und zu sagen, ja, kennen wir doch alle schon. Also die Einwände sind alle schon mal durchgespielt und insofern ist man nicht mehr neugierig. Das heißt nicht, dass man nicht Kritik ertragen kann, aber man droht so ein bisschen, naja, Moment, was war das jetzt für ein Argument? Naja, okay, da gibt's die und die Antwort drauf, die sage ich jetzt zum 5. oder 6. Mal. Und dann gerät man in so eine Denkmonotonie. Und das ist eine Gefahr. Also da würde ich sagen, die große Herausforderung für uns wissenschaftlich arbeitende Systemtheoretiker, Soziologen, besteht darin, die Neugierde gegenüber Praxis aufrechtzuerhalten. Und ich habe also, um ein Beispiel zu bringen, ich habe das, das jetzt gerade in den letzten 2 Jahren gehabt, auch in der Diskussion über neue Organisationsformen. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt in meiner Karriere immer mal wieder über diese neuen Organisationsformen gearbeitet habe, so eine gewisse Monotonie. Also ich kenne die Argumente, die kommen. Und hatte darüber, dass ich dann quasi immer nur meine alten Thesen reproduziere, völlig übersehen, dass in diesem New Work-Diskurs etwas entstanden ist, was auf eine extreme Verregelung und Formalität von diesen neuen Organisationsformen setzt. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bevor ich das realisiert habe, weil ich halt so in meinen klassischen systemtheoretischen Argumenten drin gewesen bin, dass ich für diese neuere Entwicklung keinen genauen Blick hatte. Und da muss man sich halt zurücknehmen und sagen, ah ja, scheinbar hat sich an der Stelle irgendetwas entwickelt. Jetzt muss ich irgendwie nochmal neu anfangen und nochmal gucken, was ist das eigentlich, was ich da sehe. Also von daher würde ich sagen, ja, Kritik kann ich schon annehmen, aber sehe eine Herausforderung darin, quasi die Neugierde auch im Kontakt zu Praktikern, gerade in den Feldern, die wir meinen, schon durchdrungen zu haben, zu behalten.
Sie gehen ja als Berater auch immer in Organisationen. Ich habe es vorhin in Ihrer kurzen Vorstellung angeführt. Sehen Sie da einen Mehrwert für die Wissenschaft, immer wieder den Kontakt zu der Praxis zu suchen?
Ja, man muss vorweg, glaube ich, sagen, dass das für Soziologen eher ungewöhnlich ist. Also bei uns in der Disziplin ist Praxiskontakt eher ein Negativkriterium. Also man hat sofort Misstrauen von professoralen Kolleginnen und Kollegen, wenn man zu stark diese Praxiskontakte pflegt. Und ich kann das auch nachvollziehen. Natürlich, die Möglichkeit, korrumpiert zu werden als Wissenschaftler durch Praxiskontakte, ist ausgeprägt und kann auch das in vielen anderen Disziplinen, teilweise auch bei einigen Soziologen, ganz gut beobachten, wie sie durch zu viel Politikberatung oder zu viel Wirtschaftsberatung letztlich Kriterien von wissenschaftlicher Güte tendenziell verloren haben. Für mich gab es eigentlich 2 Gründe, weswegen ich diese Praxiskontakte wähle. Das eine war, ich wollte immer eine Aufstiegsoption haben, auch während meiner wissenschaftlichen Qualifizierungsphase. Ich wollte immer irgendwann mal sagen, wenn mir das nicht mehr gefällt, ich kann auch noch was anderes. Und das zweite, was jetzt, und das ist nach wie vor so, muss man sagen, auch nach wie vor, wenn jetzt mich der Wissenschaftsbetrieb mit seiner Betriebsamkeit und seiner Exzellenzorientierung zu sehr auf den Geist geht, dann möchte ich immer noch die Option haben zu sagen, war schön, aber jetzt reicht's. Also ich will mir immer noch eine Aufstiegsoption offen halten. Der wichtigere Grund ist, dass es mir einen Zugang zur Empirie ermöglicht, den ich über Forschungsprojekte nie kriegen würde. Wenn man empirisch forscht als Organisationswissenschaftler, dann merkt man immer bei den Gesprächspartnern, ach, weswegen sollen wir dem jetzt irgendwelche Interviewpartner zur Verfügung stehen? Und dann ist man irgendwann gnädig dabei, das zu machen. Man kriegt in der Regel Leute relativ weit unten in der Hierarchie, nicht diejenigen, die wirklich wissen, was los ist, und kriegt eher immer die Schauseite der Organisation dargestellt. Und über Beratungsprojekte kriege ich andere Einblicke. Das heißt, man steigt sofort oben ein, also Staatssekretärebene oder Geschäftsführerebene in Unternehmen. Man hat ganz anderen Drang in diesen Projekten drin und man hat viel mehr teilnehmende Beobachtungsmöglichkeiten. Das heißt, ohne dass ich jetzt diese Beratungsprojekte dafür nutze, unmittelbar Empirie draus zu generieren, das verbietet die Forschungsethik, ist es so, dass ich einen Kontakt zu Organisationen habe, mit denen ich die organisationstheoretischen Annahmen immer gegenspiegeln kann. Also ich glaube, die Gefahr, dass ich auch mit theoretischen Arbeiten mich zu sehr entferne von dem, was in der Organisation stattfindet, ist vergleichsweise gering. Also insofern hat es für mich einen korrektiven Charakter. Naja, und wenn man noch einen dritten Grund anführen möchte, klar, natürlich, also erstmal unser als Wissenschaftler, unser primäres Exzellenz- oder Qualitätskriterium besteht darin, wie gut finden uns andere Wissenschaftler. Also da bin ich auch nicht von frei. Also wenn ein Praktiker oder eine Praktikerin mir sagt, das ist aber super, was Sie mir da jetzt gerade erzählt haben, dann sage ich freundlich danke. Aber es ist nicht das, woran das Herz hängt. Freuen tut man sich, wenn andere Wissenschaftler, von denen man viel hält, einem sagen, das ist jetzt übrigens ein toller Artikel oder ein tolles Buch gewesen. Das ist das, was mein primäres Referenzkriterium ist. Und nichtsdestotrotz haben wir als Wissenschaftler auch bestimmte Verpflichtungen, das, was wir bearbeiten, erforschen, zurückzuspielen. Und diese Übersetzung von wissenschaftlichem Wissen in Wissensbestände, die für Praktiker verarbeitbar sind. Das ist auch eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Und die versuche ich eben auch mit diesen praktischen Tätigkeiten mit zu erfüllen und quasi selbst permanent ein Testkriterium dafür zu haben. Ist das, was ich da jetzt gerade mache, eigentlich sinnvoll anwendbar oder verwendbar? Oder ist es halt einfach so abgehoben und abstrus, dass es überhaupt gar keine Bezugsmöglichkeit für Leute außerhalb der Wissenschaft zu diesen Wissensbeständen gibt.
Mhm. Kritik oder Lob von anderen Wissenschaftlern aus Ihrem Fach, die Sie als wertvoll erachten. Wenn Sie nochmal auf Ihren beruflichen Werdegang schauen, wer hat Sie in Ihrer universitären Entwicklung geprägt? Wer hat Sie gefördert und mitgenommen?
Ich würde halt sagen, es ist ähnlich wie in der Schule gewesen. Das wird ja häufig übersehen, dass egal wie die didaktischen Konzepte sind, wenn man exzellente Lehrer, Lehrerinnen hat, dann wirkt das prägend ganz unabhängig von der Struktur, in der man sich befindet. Und ich muss sagen, dass ich jetzt unabhängig von meinen fachlichen Spezialisierungen extrem davon profitiert habe, wenn ich gute Lehrer, Lehrerinnen hatte. Und das war in der Universität eigentlich auch so, da waren es vorrangig Frauen. Ich hatte eine Historikerin, Gisela Bock, die sehr früh, also die hat quasi angefangen, als ich angefangen habe zu studieren, Professorin bei uns zu sein, die sehr stark über Fragen von Rassenhygiene und Eugenik gearbeitet hat und bei mir eine Faszination für dieses Thema ausgelöst hat und extrem fordernd gewesen ist, aber sehr schnell eine Neugierde an dem entwickelt habe, was ich selbst versucht habe zu denken in dem Feld. Ich hatte eine hervorragende Soziologin als Lehrende in der Genderforschung im ersten, zweiten Semester meines Studiums, die vor 120 Leuten sich hinstellen konnte, eine unglaublich präsente Lehrveranstaltung hingelegt hat und gleichzeitig alle Studierenden so in Arbeit gebracht hat, dass wir im zweiten Semester Rezensionen geschrieben haben, die nachher in Fachzeitschriften dann auch erschienen sind, weil das ihr Anspruch gewesen ist, quasi ihre Studierenden in eine Produktion zu bringen. Und das waren für mich sowohl, was jetzt fachliche Inputs angeht, als auch was die Art und Weise, wie gelehrt wird, extrem prägende Figuren. Also ich denke da gar nicht so sehr jetzt an diese großkopferten Koryphäen, die halt irgendwie in ihrer eigenen genialen Welt sich befinden, sondern eher Lehrende in der Universität, die in der Lage gewesen sind, die Faszination für das Fach in ihren Veranstaltungen weiterzugeben.
In das Denken bringen, das ist ein toller Anspruch. Ist das etwas, was Sie in Ihrer, als Sie Kind waren, in Ihrer Familie schon erfahren haben? Wurde das gefördert, das Denken bei Ihnen zu Hause?
Also es wurde jedenfalls nicht verhindert. Also meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Mathematiker, also zwar erste Generation mit Abitur und Studium. Meine Großeltern kommen aus eher einfachen Verhältnissen. Und ich muss sagen, dass das, was sicherlich am meisten dazu beigetragen hat, diese Neugierde zu erwecken, ist gar nicht so sehr ein aktives Fördern gewesen, sondern eher so was Zulassendes. Vielleicht auch so eine gewisse, ja, Ignoranz, mach einfach mal, ohne jetzt irgendwie eine Vorstellung zu haben, in welche Richtung sollte dieses Kind jetzt gehen. Also vielleicht angenehm unambitioniert in Bezug auf meinen eigenen Werdegang und dadurch eben doch vergleichsweise freiheitlich in der Art und Weise, was ich entwickeln konnte. Vielleicht eine Sache, die nachhinein ja schon so ist, dass ich sagen würde, dafür bin ich in gewisser Art und Weise dankbar. Also nicht, was ja häufig das Problem ist, wenn man erste Generation Studium hat, dass dann die Eltern diese Fantasien haben, ihre Kinder müssen genau das Gleiche machen. Das war bei uns eigentlich nie die Frage.
Wenn Sie auf Ihre berufliche Laufbahn blicken und sagen, hey, an der Stelle habe ich mich wirklich richtig entschieden, können Sie so eine Stelle beziffern für sich?
Ja, also mehrere. Also ich würde sagen, also ich habe relativ viel Politik in Schleswig-Holstein, ich komme aus Schleswig-Holstein, relativ viel Politik gemacht, sehr viel Schulpolitik gemacht, war eine Zeit lang dann eine Schülersprecher in Schleswig-Holstein. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, quasi unmittelbar fortführend eine politische Karriere einzusteigen. Man geht dann halt irgendwie in die politische Jugendorganisation und dann ist man halt mit 30 irgendwann Landtagsabgeordneter. Und je nachdem, wie es denn weitergeht, ist man dann halt mit 35 oder 40 irgendwann im politischen Apparat verankert. Und ich hatte mich damals bewusst entschieden, sehr weit wegzugehen, also von Schleswig-Holstein quasi mir die Orte ausgesucht, wo ich am weitesten weg bin. Bin dann nach München zu meinem Zivildienst bei der evangelischen Jugend mit geistig Behinderten gegangen, in der freien, offenen Behindertenarbeit und würde sagen, das war im Prinzip eine geniale Entscheidung, einfach wegzugehen. Und auch die Stelle war hochinteressant, sehr viel Freude dran gehabt. Und es war insofern auch deswegen ergiebig, weil ich mir danach, ich wusste immer, dass ich irgendwas mit Gesellschaftswissenschaft, mit Geschichte machen möchte und bin nochmal in Zweifeln gekommen, ob ich nicht eventuell sogar viel direkter einfach dann mit Behinderten arbeiten soll oder mit Menschen mit Behinderung arbeiten soll. Und es war mir dann relativ klar, auch nach dem Zivildienst, dass mir das sehr viel Spaß macht, aber dass ich in irgendeiner Form eine intellektuelle Forderung an mich selbst erfüllen muss, also dieses Gefühl, Zeit zu haben, zu lesen und Sachen begreifen zu wollen. Und deswegen diese Entscheidung, denn Soziologie und Geschichte zu studieren, ist sicherlich auch eine richtige gewesen. Und der Rest ist dann eher so Zufälle, die sich daraus ergeben haben.
Zufälle und aus denen sich etwas ergibt. Sie sagten, Sie kommen aus Schleswig-Holstein. Wer Ihren Wikipedia-Eintrag aufruft, sieht, Sie sind in Hamburg geboren, nach München gegangen. Es gibt hier so eine Serie, zwei Münchner in Hamburg, und da wird ja immer beschworen, dass sich München und Hamburg total ähnlich sind. Teilen Sie die Einschätzung?
Also ich bin ja jetzt insgesamt dreimal nach München gegangen, einmal zu meinem Zivildienst, danach dem Zivildienst bin ich nach Bielefeld gegangen zum Studieren. Dann bin ich für 6 Jahre Assistententätigkeit nochmal nach München zurückgegangen. Und jetzt, nachdem ich 10 Jahre wieder in Hamburg gewohnt habe, wohne ich jetzt wieder in München. Und ja, also die Ähnlichkeiten sehe ich eigentlich nicht. Also die Wahrnehmung, die man in Hamburg haben kann, ist, dass die einzelne Stadtviertel viel stärker eigentlich durchmischt sind, als es in München ist. Also München ist ja konzentrisch aufgebaut und man lebt in seinen eigenen Bubbles, entweder in der Innenstadt oder dann halt in diesen vergleichsweise reichen Vierteln um die Innenstadt rum, und dann halt, je weiter man rauskommt, dann wird es plötzlich viel ärmer von der Sozialstruktur, und dann kommt man noch weiter raus und dann kommen plötzlich die ganz Megareichen. Das ist in Hamburg viel stärker durchmischt, und dadurch ist Hamburg sicherlich, wenn man jetzt als Soziologe unterwegs ist, in vielen Bereichen deutlich interessanter. Und es gab, als ich in München gewesen bin, am Institut für Soziologie, immer die Aussage, es wird eine Starnberger Soziologie oder eine Münchner Soziologie getrieben, die eben sehr stark geprägt ist durch eine sehr reiche Stadt. Und ich konnte es immer nachvollziehen. Also viele von den Soziologinnen und Soziologen, die über Schichtungen oder über Klassen arbeiten, die sind übermäßig stark dadurch geprägt, in was für einem Umfeld sie wohnen. Und da ist sicherlich München nicht gerade die Idealbedingung, um die Vielfalt und Pluralität von Gesellschaften zu begreifen. Deswegen ist sicherlich so eine Stadt wie Hamburg oder vielleicht auch so Normalstädte wie Bielefeld besseres Anschauungsmaterial für Soziologen, als es jetzt München ist.
Ich stelle mir das jetzt schon so vor, wenn Sie durch die Stadt laufen, unterwegs sind, Sie doch diesen soziologischen Blick immer mal wieder auf die ganzen Einheiten haben. Wenn Sie den ausschalten wollen, wo können Sie Kraft, Ruhe und Erholung ohne die Reflexion auf das Thema Organisation finden?
Soziologinnen betreiben ja auch Forschung zum Beispiel über Partys oder über Freundeskreise. Das heißt, also auch da ist die Gefahr, man geht auf eine Party und stellt dann plötzlich fest, ach, das ist jetzt das typische Gastgeberproblem, was existiert. Der Gastgeber kriegt vorgespielt, dass das alles ganz, ganz toll ist, aber weiß nicht, ob die Gäste das wirklich so denken oder nicht und aus der Tür rausgehen und sagen, ach, das war jetzt wieder eine total langweilige Party. Das heißt also, wenn man die Soziologie der Party gemacht hat, dann hat man dafür einen Blick. Oder wenn man Freundeskreise, Forschungsthema, was mich stark interessiert, wenn man eine Soziologie der Freundschaft macht, dann hat man natürlich auch da bestimmte Beobachtungen, wie sich Vertrauensprozesse aufbauen, wie bestimmte Selbstdarstellungen in Freundeskreisen funktionieren, wie Signale der Freundschaftsanbahnung funktionieren. Und dementsprechend ist natürlich immer die Gefahr, dass man diesen soziologischen Blick einnimmt. Aber das Faszinierende ist, dass das Soziale ja eine extrem starke Sogwirkung hat. Also man kann sich dem ja nicht entziehen. Und je stärker das ist, je besser die Party ist, je besser die Freundschaft ist, je interessanter die Organisation, desto stärker verliert man diesen soziologischen Blick. Also in gewisser Art und Weise ist es ein Qualitätskriterium der sozialen Situation, in der ich mich bewege, ob der soziologische Verstand ausgeschaltet wird. Also ich muss auf eine richtig gute Party eingeladen werden, um keine Soziologie der Party zu betreiben. Ich muss eine richtig tolle Organisation erleben, um nicht als Organisationssoziologe zu funktionieren. Ich muss eine richtig gute Beziehung haben, um nicht als Soziologe der Liebe sofort mitzuanalysieren, was da eigentlich stattfindet.
Wunderbare Schlussworte. Stefan Kühl, ich danke Ihnen für den offenen Einblick in Ihren Werdegang, biografische Stationen. Und die Soziologie der Party, ich glaube, das nehme ich mir mit, vielleicht sogar die Soziologie des Schwimmbads heute mal. Das wäre vielleicht auch noch ein Forschungsfeld. Wer mehr über Stefan Kühls Forschung erfahren möchte, der schaltet am besten die RHI-Kontexte ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Dort spricht der Geschäftsführer des Roman-Herzog-Instituts, Martin Lang, mit Stefan Kühl unter anderem dazu, wie ein Soziologe Organisationen denkt und welche Mythen und Paradoxien in modernen Organisationen Bestand haben. Das Gespräch ist diesmal inhaltsreich und außerordentlich intensiv, sodass es in zwei Teilen gesendet wird. Heute die erste Folge und die kommende in zwei Wochen. Der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut macht deshalb eine Sendepause. Den nächsten Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut hören Sie am 20.10.2022. Zu Gast ist dann die Professorin Yvonne Thorhauer, mit der ich über ihren Werdegang und ihre Biografie und darüber, wie Philosophie und Wirtschaftsethik zusammenpassen, sprechen werden. Wer sich bis dahin die Zeit überbrücken will, dem lege ich all die anderen Podcast-Folgen und RHI-Kontexte ans Herz, die bis jetzt erschienen sind. Finden Sie dort Inspiration für Ihre Gedankenwelt. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und uns zuhören. Lassen Sie mir auch gerne eine Bewertung da oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info@romanherzoginstitut.de.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!